Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast des Sri Aurobindo Centers Berlin zu Sri Aurobindos philosophischem Hauptwerk Life Divine, das göttliche Leben. Heute zum Thema Die Philosophie der Wiedergeburt, Teil 1. Wir hatten in unserem letzten Podcast gesehen, dass wir in unserem wahren Wesen unsterblich, ewig sind. Ewig in der Zeit, als Seele, und ewig jenseits von Zeit, als Selbst. Was aber ist dann das, was wir Leben oder Dasein nennen? Was ist seine eigentliche Natur? Was lebt und was überlebt, wenn man so will? Geburt und Tod sind vielleicht die größten Mysterien unserer irdischen Existenz. Denn sie scheinen einerseits eindeutig, klar, unverrückbare Fakten zu sein, der Anfang und das Ende unseres Lebens, und doch spüren wir irgendwie, dass sie nur Übergänge, in gewisser Weise Tore sind, vorübergehende Phasen eines okkulten, uns verborgenen Prozesses. Wie können wir uns diesem Geheimnis nähern? Was geschieht an diesen Übergängen tatsächlich? Bewahren wir unsere Individualität? Werden wir quasi wiedergeboren? Oder ist diese Wahrnehmung von Ich-Sein etwas Vorübergehendes oder sogar nur eine Fiktion? Diesen Fragen wollen wir uns heute und auch in unserem nächsten Podcast etwas eingehender widmen. Wenn wir unseren Blick ins Universum richten, dann ist der erste Eindruck tatsächlich der, dass das, was wir Geburt nennen, nichts anderes ist als ein ständiges Ausbrechen oder Aufbrechen von Leben in Unbewusstsein, in allgemeiner Leblosigkeit, in einem allgegenwärtigen Tod. Und dies ist auch die erste, wenn man so will, Erkenntnis, die der Tod Savitri in ihrem langen Dialog als tatsächliche und endgültige Wirklichkeit des Daseins vermitteln will. Ein Pflänzchen, das sich mehr oder weniger mühsam durch Materie hindurchbohrt, kurz erblüht und dann recht schnell wieder vergeht. Wenn wir allerdings etwas genauer hinschauen, dann scheint dieses Leben jedoch in der Materie involviert zu sein. Die Blume im Samen. Oder genauer, Leben scheint eine Kraft oder die Ausdrucksform einer Energie zu sein, die Materie überhaupt erst erschafft und die dann erscheint und sich als Leben offenbart, wenn die Bedingungen dazu vorhanden sind. Etwa Licht, Wasser, Nahrung für die Pflanze. Und doch gibt es darüber hinaus, und dies ist für unsere Betrachtungen hier wesentlich, noch ein weiteres Element. Etwas, das nicht materiell ist. Weder materielle Energie noch Materie an sich. Etwas, das wir als das Aufwallen einer Flamme, der Flamme einer Seele bezeichnen könnten. Als eine erste, sichtbare Vibration des Geistes, des Spirit. Und hier beginnen sich die klaren Grenzen von Geburt und Tod schon ein wenig zu verwischen. Etwas deutet darauf hin, dass es ein Davor, vor der Geburt gibt. Und auch der Tod hat letztlich etwas Nicht-Endgültiges. Er ist, um es wissenschaftlich zu sagen, nicht eindeutig. Denn das Leben an sich hört nie auf, entsteht immer wieder neu. Und so ist die Frage, was waren wir vorher, vor der Geburt, und was werden wir danach sein, wenn unser Leben vermeintlich endet, durchaus begründet. Die Antwort auf diese Frage allerdings liegt, ganz offensichtlich, jenseits unseres physischen Bewusstseins und unserer physischen Erinnerung, die mit unserem aktuellen Dasein verbunden sind und mit ihm entstehen und enden. Und auch der menschliche Intellekt, der sich genau darauf stützt, wird uns hierzu nichts Verlässliches und wirklich Endgültiges sagen können. Und so gibt es in der Welt der Menschen viele und sehr unterschiedliche Theorien, Hypothesen, Annahmen, Schlussfolgerungen und Nuancen, die wir nun, um all das besser zu verstehen, etwas näher beleuchten und einordnen wollen. Zunächst einmal müssen wir die Frage klären, ob das sogenannte Leben nach dem Tod oder vor dem Tod ein rein physisches und vitales oder ein mentales und spirituelles Dasein ist. Wenn, wie es die Materialisten behaupten, Materie die Basis und Wahrheit aller Dinge ist, ist die Antwort ausgesprochen einfach. Unser Vorher besteht dann einfach darin, dass sich unser Körper über den Samen und die Befruchtung aus verschiedenen materiellen Elementen und Nährstoffen im Körper eines anderen Menschen aufbaut und sich nach und nach entwickelt. Gene und Erbgut, das, was wir von unseren Eltern und unserer Umgebung mitnehmen, quasi mitbekommen, formen dann unsere individuelle Persönlichkeit. Unser bewusstes Wesen in Abgrenzung zu anderen bewussten Wesen. Das danach ist eine Auflösung des Körpers in die materiellen Elemente, aus denen er bestand, und ein Zurückfallen des bewussten Seins, unserer Persönlichkeit, in die allgemeine, universale Materie, aus der sie geboren wurde. Unsere tatsächlich illusorische Unsterblichkeit würde dann höchstens darin bestehen, dass wir der Menschheit irgendetwas hinterlassen. Ein Werk, ein Buch, eine Idee, Nachkommen, Geld, was wir auch immer glauben mögen. Eine weitere Hypothese ist die, dass es einen Gott gibt. Einen Gott, der aus sich selbst heraus permanent unsterbliche Seelen erschafft. Oder er haucht einem materiellen Körper, den er selbst kreiert, durch seinen Atem Leben ein, belebt ihn in seinem Inneren durch ein spirituelles Daseinsprinzip. Dies kann man durchaus glauben, und der Glaube selbst entzieht sich naturgemäß einer genaueren Prüfung oder Untersuchung. Doch unser Denken, unsere Vernunft kann dem nicht wirklich folgen, oder sie verlangt zumindest nach einer tieferen Erklärung. Denn diese Art von Schöpfungsakt bedeutet, dass dieser Gott quasi ununterbrochen neue Wesen erschafft, die in der Zeit geboren werden, beginnen, die aber nicht in der Zeit enden, weil sie ein ewiges Leben besitzen. Wesen, die mit dem Körper geboren werden, die aber nicht mit dem Körper sterben. Darüber hinaus müssen wir dann annehmen, dass es sozusagen einen Baukasten von Eigenschaften, Qualitäten, Tugenden und Lastern, Fähigkeiten und Mängeln, von höchst unterschiedlichen Temperamenten und Charakteren gibt, die nicht organisch gewachsen sind, sondern die von diesem Gott quasi zugewiesen werden, als eine Art zufälliges Schicksal, für das man sich dann vor diesem Schöpfergott auch noch verantworten muss. All dies klingt wenig plausibel, und wir folgen daher, zumindest fürs Erste, nicht unserem Glauben, sondern unserer philosophischen Vernunft und gehen bei unseren weiteren Betrachtungen von Annahmen aus, die stimmiger sind und die die eben genannten Widersprüche oder Absurditäten zumindest vorläufig vermeiden. Die erste dieser Annahmen ist, dass das, was ewig, also ohne Ende ist, auch keinen Anfang hat. Denn alles, was irgendwann beginnt oder erschaffen wird, findet sein Ende, wenn der Prozess, aus dem heraus er entstanden ist und der ihn trägt, abgeschlossen ist, wenn die Aufgabe endet, wenn sich das Material, aus dem es besteht, auflöst. Nun könnten wir natürlich annehmen, dass in diesem besonderen Fall, hier auf der Erde, der Geist in die Materie hinabsteigt, sie belebt und ihr damit Unsterblichkeit verleiht. Doch dieser Beginn einer vermeintlichen Unsterblichkeit trügt, denn der Geist selbst, das, was hinabsteigt, ist von vornherein unsterblich. Er wurde nicht geformt und auch nicht erschaffen. Und wenn wir von einer Seele sprechen wollen, die von einem göttlichen Wesen kreiert wurde, nur deshalb kreiert wurde, um den Körper zu beleben, zu beseelen, wenn diese Seele also in gewisser Weise davon abhängt, dass es einen Körper gibt, dann kann es mit der Auflösung dieses Körpers auch keinen Grund mehr für den Fortbestand der Seele geben. Logischerweise würde ein Atem oder eine Kraft, die den Körper trägt und mit Leben erfüllt, nach dem Zerfall dieses Körpers zu seinem Schöpfer zurückkehren und in ihn eingehen. Wenn es aber umgekehrt tatsächlich ein Fortbestehen eines verkörperten Daseins, ein Weiterleben nach dem Tod gibt, dann muss es auch einen subtilen oder seelischen Körper geben, in dem sich dieses Dasein fortsetzt. Und dann ist es sehr wahrscheinlich, dass dieser Körper bereits vor der physischen Geburt, vor dem materiellen Körper existiert. Und wenn, wie einige es sehen, nach dem physischen Tod nur die Seele übrig bliebe, in einem vollkommen körperlosen Zustand, dann muss es sie ebenfalls immer schon gegeben haben, auch schon vor der Entstehung des materiellen Körpers. Eine weitere für unsere Betrachtung wesentliche Annahme ist die, dass ein bestimmter Zustand in der Zeit auch eine Vergangenheit in der Zeit voraussetzt. Eine Entwicklung also, die zu diesem aktuellen Zustand geführt hat. Wenn also die Seele in dieses Leben eintritt und eine gewisse Persönlichkeit oder Personalität entwickelt, dann muss diese in anderen, vorherigen Leben oder wann und wo auch immer vorbereitet worden sein. Oder wenn sie, die Seele, wie man ebenfalls annehmen könnte, in ein bereits fertiges Leben eintritt, in ein Leben, das von der Natur und von der Abstammung gestaltet wurde, dann muss sie selbst von all dem unabhängig sein, muss davon unberührt bleiben. Und wenn diese Seele, wie wir vermuten, tatsächlich wirklich und unsterblich, also nicht nur eine vorübergehende Daseinsform oder Gestalt ist, dann muss sie auch ewig sein, ohne Anfang und ohne Ende in irgendeiner fernen Zukunft. Und wenn sie, die Seele, ewig ist, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ist sie ein unveränderbares Selbst, das durch das Leben oder Dasein in jeder Beziehung unberührt bleibt, eine Art Essenz oder Substratum, oder sie ist ein zeitloser Purusha, eine ewige und spirituelle Persona, die sich in der Zeit als ein Strom, eine Abfolge verschiedener Persönlichkeiten manifestiert oder diese hervorbringt, quasi verursacht. Und wenn die Seele eine solche Persona, eine Person ist, dann kann sie diese Reihe von Persönlichkeiten in einer Welt, die dem Gesetz von Geburt und Tod unterliegt, nur in der Weise verwirklichen, dass sie sich stets neu verkörpert. In einem Wort, durch Wiedergeburt. Nun könnte man an dieser Stelle einwenden, dass die Unsterblichkeit oder Ewigkeit der Seele nur eine Annahme ist. Denn auch sie, die Seele, könnte durchaus einen Anfang haben. Sie könnte aus einer ursprünglichen Einheit und Gleichheit sozusagen herausgetreten sein, daraus geboren worden sein, aus einer Einheit und Gleichheit, in der alles beginnt, die alles trägt und durchdringt und in die am Ende alles wieder eintritt. Dieses Meer, der obere und untere Ozean, wie es die Veden nennen, kann ein Unbewusstsein sein, das eine vorübergehende Seele kreiert. Dies ist das Credo des Todes in Savitri. Es kann in einer Variation davon ein ewiges, immerwährendes Werden sein, das sich als kosmische Lebenskraft manifestiert, eine Kraft, die hier als Materie und mental in Erscheinung tritt und in immer neuen Variationen kosmischer Elemente ein Menschsein konstituiert. Oder es kann ein Überbewusstsein sein, etwas, das allein existiert, ewig, unwandelbar und das dann, quasi als vorübergehendes Abbild dieser alleinigen Wirklichkeit, der Wirklichkeit von Selbst und Geist, die Illusion eines individuellen Seelenlebens in einer unwirklichen Welt hervorbringt. Oder, wenn wir die buddhistische Variante bevorzugen, ein Nichts oder ein Nirvana, dem auf irgendeine geheimnisvolle Weise ein ewiges Wirken und Werden auferlegt ist. Ein Werden, das in sich selbst die Illusion eines dauerhaften Selbstes oder einer Seele kreiert, indem es Assoziationen, Ideen, Erinnerungen, Bilder und Wahrnehmungen zu einer Gestalt formt, die uns glauben lässt, wir würden tatsächlich existieren. All diese Theorien und Erklärungen, die auch Erfahrungswirklichkeiten und im kollektiven Bewusstsein verankert sind, haben dieselbe Auswirkung auf das, was wir Leben oder Dasein nennen. Denn dieses sogenannte Leben, die individuelle Existenz, ist in all diesen Spielformen und Wahrnehmungen eine Illusion. In dem Sinne, dass die Seele oder die spirituelle Individualität des Menschen oder jeglicher Kreatur nicht unsterblich ist, sondern einen Anfang und ein Ende hat. Entweder im Unbewusstsein oder im Überbewusstsein. In einem der beiden Ozeane, die die Schöpfung und auch die Himmel umschließen. Unter dessen Strand wir als Individuum, auch als spirituelles Individuum, ins Nichts, in unsere eigene, vollständige und endgültige Auslöschung blicken. Das, was wir Wiedergeburt nennen, ist dann entweder unnötig oder ebenfalls eine Illusion, die ständige Fortsetzung eines Gefangenseins im Rad des Lebens und des Werdens. Und dies, die Tatsache, dass alles im Grunde unwirklich oder eine Illusion ist, bezieht sich nicht nur auf das Leben, das Dasein, sondern auch auf die Seele. Auch diese ist in dieser Wahrnehmung, in dieser Erfahrungswirklichkeit, nichts anderes als ein Teil dieses ewigen, sich ständig verändernden Stromes, der sich aus dem unendlichen Meer des Werdens ergießt und der darin wieder enden wird. Oder sie ist ein vorübergehend gebildetes, spirituelles Substratum, eine spirituelle Essenz, eine bewusste Spiegelung des überbewussten Ewigen, das auf diese Weise alle Formen, Phänomene, die gesamte universale Existenz stützt. Und dieses Substratum, dieser seelische Funke, ist deshalb, weil es eine vorübergehende Spiegelung des einen in der Schöpfung ist, nicht wirklich ewig. Er dauert nur an, solange es Werden gibt oder eine bestimmte Form im Werden. Denn das, was all dies, das Universum und seine Formen, tatsächlich trägt und was daher allein dauerhaft und damit wirklich, wirklich ist, ist entweder ein ewiges Werden, wie es der Shaktiismus sieht, oder ein ewiges und unpersönliches Sein, wie etwa im Vedanta, oder ein kontinuierlicher Strom einer Art Urenergie, wie es die Astrophysik oder die materielle Wissenschaft annimmt. Das Konzept einer immerwährenden Persona, einer psychischen oder seelischen Entität, die einen Körper nach dem anderen annimmt, die immer wiedergeboren wird, bis auch sie am Ende ihres gesamten Zyklus in das große Ganze eingeht, ist dann nicht wirklich erforderlich. Es genügt und es ist durchaus möglich, dass sich bei der Entstehung einer Form auch ein Bewusstsein bildet, das dieser Form entspricht, und dass sich dieses Bewusstsein dann auch wieder mit der Form selbst auflöst. Was dann tatsächlich ewig ist, für immer besteht, ist nur das, was alles formt, das immer gleiche und ewige Eine. Oder wenn wir einen materiell-wissenschaftlichen Standpunkt einnehmen, dann könnten wir sagen, dass sich nicht nur unser Körper aus unterschiedlichen, hier materiellen Elementen zusammensetzt und sein Dasein mit der Geburt beginnt und mit dem Tod endet, sondern dass dies auch für unser Bewusstsein gilt, dass sich unser Bewusstsein aus verschiedenen mentalen Elementen konstituiert und dass dieses deshalb ebenfalls mit der Form, dem Körper geboren wird, eine Zeit lang existiert und sich dann mit dem Tod der Form wieder auflöst, sozusagen erneut, früher oder später in seine Einzelteile zerfällt. Auch hier ist das eine, die Kraft, die die Elemente erschafft oder hervorbringt, die einzige dauerhafte Wirklichkeit. Und auch hier ist das Phänomen einer dauerhaften Persona und damit einer Wiedergeburt in keiner Weise erforderlich. Und doch gibt es in diesen eben genannten Theorien, in diesen Erfahrungswirklichkeiten, einen entscheidenden Unterschied. Denn trotz allem, obwohl die Existenz einer ewigen Person in all diesen Wahrnehmungen nicht zwingend ist, bejahen die alten Traditionen das Phänomen der Wiedergeburt als Teil des universalen Prozesses, während die neuen, modernen Theorien diese Wiedergeburt verneinen. Dies liegt darin begründet, wir hatten es schon gesagt, dass die, man könnte sagen, westlich-materialistische Perspektive davon ausgeht, dass der physische Körper die Grundlage unserer Existenz ist und dass dieses materielle Universum alles ist, dass es also keine anderen Welten gibt. Das, was wir Denken oder mentales Bewusstsein nennen, existiert, ganz offensichtlich, es ist jedoch mit dem Leben und Dasein des Körpers unmittelbar verbunden. Und es gibt keine Anzeichen dafür, dass es in dieser individuellen Form bereits vor der Geburt des Körpers existiert hat oder danach weiter existieren wird. Was wir vor der eigentlichen Geburt sehen, ist eine materielle Energie, die einen Keim von Leben in sich trägt. Eine Form von Lebenskraft, die sich über die Eltern überträgt und die offenbar Elemente und frühere Entwicklungen enthält, die dem neugeborenen Körper und dem neugeborenen Mental eine ganz bestimmte individuelle Prägung verleihen. Und genau dies ist auch das, was nach dem Tod des Individuums verbleibt, sozusagen in der DNA der Kinder, die diese dann erneut an ihre Nachkommen weitergeben und über Generationen weiterentwickeln. Nur dies bleibt. Und natürlich das, was wir als Individuum im Laufe unseres Lebens auf die eine oder andere Weise an andere Menschen weitergegeben haben. Auch in dieser Wahrnehmung, in dieser rein materiellen Perspektive können wir durchaus eine Art universales Leben spüren. Ein großes Reservoir, das uns trägt und das sich in uns, im Individuum, eine ganz bestimmte Form gibt. Doch dieses beständige, universale Leben deutet nicht unbedingt darauf hin, ganz und gar nicht darauf hin, dass es eine Seele gibt. Oder eine supraphysische Person, ein seelisches Wesen, das den Tod der vorübergehenden Form überdauert. Die Idee oder das Konzept von Wiedergeburt hat in dieser Wahrnehmung, in dieser Erfahrungswirklichkeit keinen wirklichen Raum. Allerdings, und dies wird auch im Westen immer deutlicher, mag die vermeintliche Abhängigkeit des mentalen Wesens oder der seelischen Entität von unserem physischen, körperlichen Dasein durchaus geringer sein, als es auf den ersten Blick scheint. Denn es gibt klare Anzeichen dafür und entsprechende Erfahrungen, dass unsere Persönlichkeit den Tod des Körpers überlebt und auch auf anderen Ebenen, sogenannten feinstofflichen Ebenen, existiert und sich dort bewegt. Wenn dies tatsächlich so ist und alles spricht dafür, dann müssen wir unsere Idee von Dasein, von Existenz erweitern. Wir müssen annehmen oder zugeben, dass es Leben auch jenseits des materiellen Universums gibt und wir als Person, als Individuum nicht von unserem physischen Körper abhängig sind. Wir kehren wieder zu der alten Idee oder Erfahrungswirklichkeit zurück, dass es einen subtilen Körper gibt, der von einer seelischen Entität bewohnt wird. Oder, wenn es eine solche seelische Entität nicht geben sollte, dann ist es ein entwickeltes und dauerhaftes mentales Individuum, das nach dem Tod in dieser subtilen Form, in diesem subtilen Körper fortbesteht. Und dieses Individuum muss dann entweder vor der Geburt des physischen Körpers entstanden sein oder gleichzeitig mit ihm oder irgendwann im Laufe unseres gegenwärtigen Lebens. Oder anders gesagt, entweder existiert die seelische Entität bereits vorher in anderen Welten und tritt in ihrer subtilen Form in dieses kurze irdische Leben ein, oder die Seele entwickelt sich erst hier, in der materiellen Welt, formt hier, indem sie die Natur durchläuft, einen seelischen Körper und existiert dann nach dem physischen Tod in anderen Welten oder durch Reinkarnation in dieser Welt weiter. An diesem Punkt gibt es dann erneut verschiedene Alternativen. Es könnte sein, dass ein sich entfaltendes, universales Leben hier auf Erden im Rahmen der Evolution eine Personalität entwickelt hat, die nun in uns in einen menschlichen Körper eingetreten ist. Dies würde bedeuten, dass sich diese Persönlichkeit oder eine Seele bereits in anderen, niederen Lebensformen, in der Pflanze und im Tier geformt hat und diese Form, ein subtiler Körper oder eine subtile Entität, von Geburt zu Geburt weiterwandert und sich der neuen, in aller Regel dann bewussteren Form anpasst. Oder, und dies wäre ebenso möglich, dieses universale Leben kreiert eine Persönlichkeit, die den Tod der Form überlebt, erst im Menschen. Also dann, wenn es ein mentales Bewusstsein gibt oder dieses so stark gewachsen ist, dass es zu einer unabhängigen Individualität wird, mit einer subtilen, also feinstofflichen Mentalsubstanz, die als eine Art innerer Körper fungiert, als innere Person oder Persönlichkeit, die am Ende nicht mehr von der Existenz des physischen Körpers abhängig ist. Im ersten Falle wäre es so, dass auch das Tier die Auflösung des Körpers in gewisser Weise überlebt. Es also eine Seelenform besitzt, die nach seinem Tod, und zwar unmittelbar, in andere Tierkörper und dann schließlich in einen menschlichen Körper eintritt. Zwar könnte es theoretisch sein, dass eine solche Tierseele sich zunächst auf eine andere, feinstoffliche Ebene zurückzieht und dann von dort wieder in eine materielle Form eintritt, Doch die bewusste Individualisierung des Tieres ist wohl noch zu rudimentär, um solch einen Übergang zu vollziehen oder in anderen Welten in individueller Form weiter existieren zu können. Bei der zweiten Hypothese wäre dies anders. Wenn die von der materiellen Form unabhängige Individualität sich erst im Menschen bildet, wenn diese Individualität so ausgeprägt ist, wie sie im Menschsein entwickelt ist, dann kann sie, unter Umständen, in diesen anderen Welten bestehen, dort eine Zeit lang bleiben und danach wieder in einen menschlichen Körper eintreten. Und wenn diese Person, diese Seele, nicht nur ein reines Ergebnis der materiellen Evolution ist, eine Persönlichkeit, die aus dem universalen Leben heraus entsteht, wenn sie eine immerwährende und sich nicht entwickelnde Wirklichkeit ist, mit dem irdischen Dasein und dem irdischen Körper als sozusagen notwendiges Feld, dann müssten wir die Idee von Wiedergeburt im Sinne einer Transmigration wie bei Pythagoras bejahen. Und dann ist die indische Sicht, ein Durchgang der Seele in andere Welten und eine Rückkehr in die irdische Geburt ebenfalls sehr wahrscheinlich, wenn auch immer noch nicht zwingend. Denn wir könnten annehmen, und viele Traditionen nehmen dies auch an, dass diese menschliche Person, wenn sie einmal diese anderen Ebenen erreicht hat, nicht unbedingt auch wieder zurückkehren muss. Sie würde auf dieser höheren Ebene, in die sie aufgestiegen ist, bleiben, natürlicherweise sogar. Oder anders gesagt, wenn wir eine Theorie entwickeln wollen, in der eine Rückkehr der Seele zur Erde wirklich notwendig, obligatorisch ist, dann bedarf es noch eines weiteren Bausteins. Wir benötigen einen eindeutigeren und klareren Hinweis. Doch wir müssen auch an dieser Stelle noch einmal innehalten. Denn selbst an diesem Punkt, an dem wir jetzt angelangt sind, ist die Existenz einer Seele, auch wenn es zunächst anders scheint, immer noch nicht zwingend. Die Theorie des Vitalismus, eine Sichtweise also, die alles, was ist, als Ergebnis einer universalen Lebenskraft sieht, könnte diese Person oder Persönlichkeit immer noch als eine vorübergehende, rein phänomenale Schöpfung des Universums betrachten. Das, was wir in anderen Traditionen Karma nennen, wäre dann ein Wirken der universalen Lebenskraft, nach den universalen Lebensgesetzen von Ursache und Wirkung. Und ein Ergebnis dieses Wirkens, eines von vielen, ist dann das Fortdauern einer Individualität, eines Stromes, man könnte sagen, mentaler Assoziationen, die eine Persönlichkeit formen, die den Tod übersteht. Kein wirkliches, unveränderliches Selbst, keine ewige Seele, sondern ein stets aktives, fluktuierendes Werden. Oder, und auch dies wäre im Rahmen dieser Wahrnehmung, dieser Erfahrungswirklichkeit möglich, man bejaht quasi als Ergänzung dieses ewigen Werdens ein universales Selbst, einen kosmischen Geist. Das, was wir Leben nennen, wäre dann die ausführende Kraft dieses Geistes. Eine Theorie oder Wahrnehmung, die man als spiritualisierten, vitalen Monismus bezeichnen könnte. Hier geht alles auf dieses universale Selbst als einziges Grundprinzip zurück. Es gibt keinen Dualismus, aber es gibt auch nicht unbedingt ein individuelles Selbst, eine individuelle Seele. Wiedergeburt wäre möglich, ist aber auch hier nicht zwingend. Sie ist nicht das logische Resultat einer solchen Theorie. An An dieser Stelle ist es vielleicht noch einmal hilfreich zu erwähnen, dass diese Ideen und Konzepte zur Existenz einer Seele und zur Wiedergeburt nicht nur Denkgebäude, sondern Erfahrungswirklichkeiten sein können. Wirklichkeiten, aus denen wir uns nur schwer befreien können. Denn das, was wir annehmen, denken, was wir für wahr und vollständig halten, das ist es auch, zumindest für uns selbst. Und deshalb können wir dies dann auch nicht nur in unserem Mental so denken, sondern in unserem vermeintlich gesamten Wesen so erfahren und daraus eine spirituelle Disziplin machen, die genau zu diesem Ergebnis, zu dieser Erkenntnis und gewissermaßen auch zu dieser ganz bestimmten Vollendung führt. Und genau dies gilt auch für die verschiedenen Formen des Advaita und des Buddhismus. Der Mayavada-Advaita etwa greift auf das alte, wahre Wissen zurück, dass es supraphysische Ebenen und Welten gibt und dass zwischen ihnen und uns Menschen ein Austausch stattfindet, der einen Durchgang zu diesen Welten eröffnet und der damit auch eine Rückkehr aus diesen Welten auf die Erde ermöglicht. Und noch mehr. Sie sahen, dass dieses supraphysische Bewusstsein das eigentlich Ursprüngliche ist und die materielle Welt und das physische Dasein nur ein nachrangiges und davon abhängiges Phänomen. Und auf dieser Grundlage bestimmten und formulierten sie die Natur der ewigen Wirklichkeit und den Ursprung oder die Herkunft des Werdens in Zeit und Materie. Ein Aufstieg in die höheren Welten nach dem Tod und auch eine Herabkunft oder Wiederkehr in die materielle Welt im Sinne einer neuen Geburt war und ist durchaus Teil dieser Vorstellung. Aber, und dies ist wesentlich, dies ist keine wirkliche Wiedergeburt einer wirklichen spirituellen Person. Einfach deshalb, weil eine solche Wirklichkeit tatsächlich gar nicht existiert. Der spätere Advaita bejahte diese spirituelle Wirklichkeit, aber die Tatsache, dass diese individuell sein soll und damit jegliches Geboren und Wiedergeboren werden, ist auch in dieser Schau Teil einer umfassenden kosmischen Illusion. Der Buddhismus ging, wie wir an anderer Stelle schon gesehen haben, noch einen Schritt weiter. Hier gibt es auch kein Selbst, und Wiedergeburt kann dann nichts anderes bedeuten als eine Art Kontinuum von Ideen, Wahrnehmungen und Wirken, die ein fiktives Individuum formen. Ein Individuum, das sich dann zwischen verschiedenen Ebenen und Welten hin und her bewegt. Zwischen Welten, die ebenfalls nur aus letztlich unwirklichen Ideen und Wahrnehmungen bestehen. Im Mayadhava-Advaita existiert immerhin ein sogenannter Jivatman, ein individuelles Selbst, oder besser ein Selbst, das überall ist und das jedem Mental, jedem Körper die Idee verleiht, ein Ich zu sein. Und so ist dieses Ich auch hier nur scheinbar. Es gibt kein wirkliches und ewiges Individuum, kein Ich, kein Du. Es gibt nicht einmal ein tatsächliches universales Selbst, sondern nur das eine, wirkliche Selbst, das vom Universum unabhängig und davon losgelöst ist. Auf ewig ungeboren, immer gleich, unverändert, unberührt von den Bewegungen der phänomenalen Welt. Geburt, Leben und Tod, jegliche individuelle und kosmische Erfahrung sind letztlich nur eine Illusion oder ein vorübergehendes Gebilde. Und dies gilt natürlicherweise dann auch für das sogenannte Gebundensein oder die Befreiung davon. All dies ist nur eine illusionäre Erfahrung des Egos, eines Egos, das selbst nur eine Schöpfung der großen, allgemeinen Illusion ist. Und diese Illusion, dieser kontinuierliche Strom von Ideen, Wahrnehmungen und Wirken, dieses sogenannte Bewusstsein, endet im Überbewusstsein, in dem, was allein war, ist und immer sein wird, jenseits von Zeit, ungeboren, unaussprechlich. Dies, die Erkenntnis, dass wir selbst eigentlich gar nicht existieren und ebenso wenig die Menschen in unserer Umgebung, Freunde, Familie, Vorfahren, Kinder, wir hier am PC, dass die gesamte Welt nur eine Illusion ist, ist für den Menschen nicht leicht zu verarbeiten. Er steht buchstäblich an der Schwelle zum Nichts, zum Absoluten, zur eigenen Selbstauslöschung. Und deshalb, um dies in gewisser Weise auszublenden oder zu übermalen, um diese Wahrheit vorübergehend zu vergessen, müssen wir diesem Traum, den wir Dasein nennen, eine gewisse Wirklichkeit verleihen. Wir müssen dem eigentlich vollkommen sinnlosen Konzept von Gebundensein und individueller Befreiung, von einem spirituellen Prozess, eine ungeheure, überdimensionierte Bedeutung beimessen, obwohl natürlich auch dieser eine reine Illusion ist. Und all die Erfahrungen, die wir im Leben machen, in diesem Leben, in früheren und auch zukünftigen, haben ihren Wert allein darin, uns für die absolute Verneinung vorzubereiten. Für die Verneinung des Lebens, die Eliminierung des Individuums, das Ende der großen kosmischen Illusion. Dies allerdings ist sozusagen dann auch die Krönung, das absolute Extrem der monistischen These und Erfahrungswirklichkeit. Der frühere Advaita, der Advaita der Upanishaden, geht durchaus nicht so weit. Er bejaht ein tatsächliches Werden des Höchsten in der Zeit und damit auch die Wirklichkeit des Universums. Und auch das Individuum ist bis zu einem gewissen Grad real, wirklich, denn jeder Einzelne ist in sich selbst das Ewige, das in uns eine Form und einen Namen angenommen hat. Und es, das Ewige, trägt und stützt durch den Menschen, den einzelnen Menschen, die Erfahrungen des Daseins, in einem endlos kreisenden Rad von Geburt und Tod. Dieses Rad kreist, weil es vom Desire, vom Begehren des Einzelnen, des Individuums angetrieben wird. Und genau dieses Desire, dieses Begehren ist deshalb die Ursache von Wiedergeburt. Oder anders gesagt, die Hinwendung zum Leben in der Zeit mit all seinen Beschäftigungen und die Abwendung vom Wissen um das ewige Selbst. Endet dieses Begehren, endet diese Unwissenheit, dann zieht sich das Ewige in uns aus der sich ständig verändernden individuellen Persönlichkeit zurück und tritt in sein zeitloses, unpersönliches und unveränderbares Sein ein. Und genau hier, an dieser Stelle, wollen wir beim nächsten Mal dann wieder anknüpfen. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt weiter einen schönen Tag oder Abend. Wir hören uns wieder beim nächsten Podcast, Die Philosophie der Wiedergeburt, Teil 2. Uns, das Sri Aurobindo Center Berlin, findet ihr unter www.sacb.de, wo auch weitere Texte, Vorträge und andere Beiträge zu Sri Aurobindo und Sri Aurobindos Yoga eingestellt sind.